Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie leicht fällt es Ihnen, Dinge abzugeben oder loszulassen? Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Zum Beispiel die Leitung eines Gebetskreises nach vielen Jahren oder die Verantwortung für ein Projekt einem anderen zu übergeben. Aber es geht auch ähnlich mit liebgewordenen Dingen. Ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Wie viele Kleidungsstücke, die Sie länger als 2 Jahre nicht mehr getragen haben, hängen noch in Ihrem Kleiderschrank? Oder was ist mit den 20 Jahrgängen der Monatszeitschrift, die Meter in Ihren Regalen füllen? Werden Sie die wirklich irgendwann mal wieder lesen oder irgendwas darin nachschlagen? Unser Studiogast sagt aus seiner therapeutischen Erfahrung heraus, dass es auch in anderen Lebensbereichen, außer den relativ banalen vergleichsweise, die ich gerade genannt habe, also dass auch in anderen Lebensbereichen so ist, dass wir uns oft schwer tun, etwas loszulassen. Ich spreche da von Erwartungen, Sorgen, Kinder, Ehrgeiz, falsche Ziele und so seltsam es auch klingt, es fällt uns manchmal auch schwer, Verletzungen und Schmerz loszulassen. Loslassen, Wege zur Gelassenheit ist unser Thema heute in der Lebenshilfe. Zugeschaltet ist uns dazu der Ehetherapeut und der Verfasser des gleichnamigen Büchleins, Herr Reinhold Rute. Grüße Gott, Herr Rute, schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
Ja, grüß Gott, Herr Miller.
Herr Rute, ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1927 und Sie sind fast Zeit Ihres Lebens als Ehe- und Familienberater tätig. Und Sie sind Verfasser zahlreicher Bücher und Sie gründeten mit Frau und Tochter ein Institut für therapeutische Seelsorge. Soweit in Kürze alles richtig, Herr Rute?
Ja.
Okay, also man könnte das wirklich noch ausbreiten, aber dazu vielleicht im Verlauf der Sendung noch. Herr Rute, Sie waren 11 Jahre lang als Generalsekretär des CVJM in Hamburg tätig, bevor Sie dort eine Eheschule gründeten. Wie kommt dieser Schwenk vom Generalsekretär des CVJM hin zur Gründung einer Eheschule? Was ist da passiert in Hamburg?
Ja, das war innerhalb der CVJM-Arbeit. Ich habe ja als Generalsekretär mit vielen jungen Menschen zu tun, Jungen und Mädchen, die wir ja mit dem Glauben bekannt machen wollen. Und da der Glaube ja auch immer mit unseren Lebensproblemen zu tun hat, haben wir damals überlegt, meine Frau und ich, wir gründen eine Eheschule. Es war die erste Eheschule 1957 in Deutschland. Wir haben junge Leute auf dem Weg zur Ehe begleitet. Da waren also Rechtsanwälte, Gynäkologen, Hauswirtschaftsleiterinnen, Christen, ganz klar, und auch Fachleute, Psychiater und so weiter dabei. Und wir haben uns mit jungen Leuten beschäftigt, auf dem Weg zur Ehe es ihnen leichter zu machen, leichter mit den Problemen des Menschen, der ihnen mal anvertraut ist, umzugehen. Das war eigentlich der Sinn. Ich habe nur gemerkt, aber das will ich auch gleich offen sagen, meine Frau und ich hatten eine schmalspurtheologische Ausbildung und haben plötzlich gemerkt, wir können darauf überhaupt gar nicht antworten. Es kamen Fragen, da war noch die Homosexualität eine ganz harmlose Frage. 1000 Dinge, womit junge Leute zu tun hatten. Und wir konnten immer nur sagen, ja, wir wollen darüber beten. Aber mir fehlten die sachlichen Dinge. Und ich habe immer gebetet damals, Herr, wenn du mir gnädig bist, dann würde ich gerne noch mal ein paar Zusatzausbildungen machen als Therapeut, um den Menschen, den jungen Menschen, aber auch später Erwachsenen, noch etwas konkreter helfen zu können. Das ist eigentlich mein Werdegang gewesen. Und ich habe noch eine ganze Reihe Zusatzausbildungen gemacht und wurde dann Eheberater oder Leiter einer Beratungsstelle.
Da geben Sie ein Stichwort. Sie waren ja dann auch viele Jahre lang Leiter einer evangelischen Familienberatungsstelle.
Ja.
Jetzt, was würden Sie sagen, Sie überschauen ja eine wirklich ganze Reihe von Jahren. An welcher Stelle oder in welchen Lebensbereichen gab es für Familien, die Rat suchten in den zurückgebliebenen Jahren, die größten Veränderungen? Also was hat sich da am meisten verändert in der letzten Zeit?
Ja, das weiß ich gar nicht. Also sicher, es ist da eine gewisse Liberalität eingetreten. Die ganzen Dinge der Werte über Sexualität, Bindung und so weiter haben sich ganz gewaltig durch die 68er-Bewegung gelöst. Da sind wir freier geworden, da sind wir offener geworden, haben aber dadurch viel mehr Probleme. Das Zweite ist, wenn Sie so fragen, auch 1945, wenn ich mich recht erinnere, da heirateten die Leute etwa so mit 25 Jahren. Heute liegt das Heiratsalter etwa bei über 30 Jahren, weil viele, viele Menschen ohne Trauschein zusammenleben und irgendwo schon etwas haben. Oder dann, wenn dann das erste Kind kommt, manchmal auch aus anderen Gründen, wird geheiratet. Aber sehr spät. Ja, und das Dritte eben, dass viele Menschen mit völlig falschen, überhöhten Erwartungen in die Ehe gehen. Da muss also das Nonplusultra an Liebe kommen oder an Verliebtheit und Zugewandtheit. Unsere schönen Schlager und Volksmusik hören wir ja immer diesen Mist, obwohl ich das gern höre, mache ich keinen Hehl draus. Aber die Texte sind teilweise himmelschreiend, weil sie der Wahrheit, der Realität nicht entsprechen. Und da sehe ich ganz, ganz große Probleme, dass die Leute nicht fähig sind, wirklich Liebe zu verstehen, was sie zutiefst beinhaltet. Und da entstehen dann völlig falsche Erwartungen und sie sind enttäuscht und laufen auseinander.
Erwartungen ist auch ein Thema, das uns in der Sendung beschäftigen wird. Also inwieweit wir uns auch von Erwartungen lösen können, wie weit wir ja Erwartungen loslassen können. Thema unserer Sendung ist ja das Loslassen, Wege zur Gelassenheit. Jetzt, wenn man hört, Sie sind also fast Ihr ganzes Leben lang als Ehe- und Familientherapeut tätig. Jetzt ist eigentlich vermittelt oder das Bild, das man beim Thema Ehe so eigentlich im Kopf hat, ist eigentlich eher so Bindung und Verbindung. Ehe hat viel mit Tragen, Halten, Unterstützen zu tun. Aber mit Loslassen? Was hat Ehe mit Loslassen zu tun?
Ja, das ist nicht so ganz einfach. Ehe mit Loslassen, da würde ich auch sagen, da habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten. Aber gehen wir mal von den negativen Dingen aus.
Ja.
Also, wir sagen ja, ich bin an meine Partnerin gebunden, rede ich mal von mir, ganz klar. Oder ich bin an Gott gebunden, gar keine Frage. Nur, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin von meiner Partnerin abhängig, ich mache einen Schritt weiter, dann sind wir im ganz kritischen Bereich. Und ich würde es mal so sagen, aus der Beziehungsarbeit im Werden eines Menschen, dann würde ich es so formulieren, ein Kind, das an die Mutter sehr gut gebunden war, das ein Höchstmaß an Geborgenheit, an Zufriedenheit, an Sicherheit getankt hat, Urvertrauen, wie ein Psychologe das mal genannt hat, getankt hat. Diese Kinder sind am gesundesten und sie sind auch die liebesfähigsten, aber sie werden nicht den Partner klammern. So wie ich den Partner klammere, so wie ich ihn festbinde, so wie ich ihn kontrolliere, wir sind immer im kritischen Bereich, dann sind Störungen in der Partnerschaft, dann sind Störungen in der Beziehungsfähigkeit da und diese Menschen sind im Grunde, ja, ich übertreibe, nicht liebesfähig, nicht richtig konfliktfähig, nicht richtig umgangsfähig, freundschaftsfähig, weil sie zu sehr den Partner vereinnahmen, klammern, festhalten, kontrollieren, um nur einige Begriffe zu sagen. Und da sind eben Erwartungen im Spiel, die völlig überzogen sind und die mit der Freiheit eines Christen, auch mit der Freiheit in der Ehe, nichts zu tun haben.
Also sozusagen ein gerüttelt Maß an Bindung in der Kindheit ist dann die Voraussetzung, dass ich dann später auch leichter loslassen kann.
Ja, das macht die Bindungsforschung in den letzten Jahren deutlich. Also je besser, wenn man das jetzt einfach mal übertreiben würde, ein Kind, das ohne Schwierigkeiten aufgewachsen ist, das überhaupt keinen Stress als Säugling auch der Säugling erfährt wahnsinnigen Stress, wenn er nicht geliebt wird, wenn er alleine, er kann das ja nicht äußern richtig, er kann das der Mutter oder den anderen Umgebenden nicht richtig sagen, was in ihm vorgeht, und das wird nicht gehört, das wird nicht verstanden, dann ist er stressgefährdet, dann wird er traumatisiert, wenn man das so sagen darf. Und diese Störungen, die wirken sich sofort später in der Beziehungsfähigkeit, in der Freundschaftsfähigkeit, in der Liebesfähigkeit wieder.
Herr Rute, ich darf an der Stelle mal ein Gleichnis aus Ihrem Buch zitieren, Loslassen, Wege zur Gelassenheit. Da habe ich das Gleichnis vom Affen gefunden.
Erinnere. Ja.
Es fand ich sehr einprägsam. Ich darf das an der Stelle mal ganz kurz verlesen, weil es einfach sehr gut auch darstellt, worum es beim Thema Loslassen auch geht und was Loslassen mit Freiheit zu tun hat. Ein Affe sah durch das Glas einer Flasche eine Kirsche und wollte sie stehlen. Er streckte seine Hand durch den Flaschenhals und schloss die Faust um die Kirsche. Aber nun konnte er die Hand nicht mehr zurückziehen. Da tauchte der Jäger auf, der die Falle gestellt hatte. Der Affe war von der Flasche so behindert, dass er nicht davonlaufen konnte, und so wurde er gefangen. Wenigstens habe ich noch die Kirsche in der Hand, dachte er. Aber im gleichen Moment gab ihm der Jäger einen festen Klaps auf den Ellenbogen, die Hand des Affen öffnete sich und fuhr aus der Flasche. So hatte der Jäger nun die Frucht, die Flasche und den Affen. Sie sagen in dem Buch, dass sozusagen dieser Affe eigentlich ein gutes Beispiel für uns Menschen ist, dass es uns schwerfällt, loszulassen. Herr Rute, können Sie uns mal, können Sie uns ein paar Beispiele dafür nennen, wo uns Loslassen noch schwerfällt, was Ihnen so in Ihrer therapeutischen Erfahrung auch häufig untergekommen ist?
Ja. Also im Grunde, ich würde am liebsten sagen, wir können alles schlecht loslassen. Oh. Ich nehme mal ganz schnell ein Beispiel, nicht aus der Beratung, das habe ich, glaube ich, vor ein paar Tagen im Fernsehen gesehen. Vielleicht haben Sie es und viele Hörer jetzt auch gesehen. Und zwar, da ging es um die Sendung des Braunkohlengebietes im Rheinland, wo der Yogeshwar leitet, glaube ich, diese Sendung, einen Bauern begrüßte oder einen Bauern besuchte.
Herr Jogisch war ein Fernsehmoderator, genau.
Mhm. Ja, nicht in dieser Sendung, der dieser Bauer, der also sieht, wie diese riesigen Bagger auf ihn zukommen. Ich war, die meisten des Dorfes haben schon alle das Land verlassen. Sie werden, glaube ich, auch recht gut bezahlt. Aber wenn sie sich weigern, werden sie enteignet. Und ich habe ihn erlebt. Der Bauer weinte, weil er die Heimat, sein Land, das er Jahrzehnte bearbeitet hat, nicht loslassen kann. Ich kann das nachempfinden. Und das ist ein Beispiel. Ich kann aber genauso reden, wenn ich an mich denke. Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer, umgeben von 1000 Büchern, schaue in den Garten. Ich möchte das behalten. Ich möchte am liebsten, ja, ewig darin sitzen und weiß, ich bin 83 Jahre alt, morgen kann es zu Ende sein und ich muss loslassen können, und wenn ich das nicht will, bin ich ein ganz armer Mensch.
Was hindert Sie denn daran, Herr Rute, Ihre Bücher wegzugeben?
Ja, was hindert mich daran? Das ist eine gute Frage. Wir können uns alle fragen, warum fällt es mir so schwer, Bilder, die ich gemalt habe, die hängen da. Oft habe ich schon gesagt, lass uns doch mal verschenken schon. Eines Tages landen sie im Müll. Und meine Frau sagt auch, nein, die liebe ich, die brauche ich. Da haben wir schon ein Wort. Liebe, ist das eigentlich Liebe, wenn wir so festhalten wollen? Nein, das ist Besitzgier. Das ist haben wollen, festhalten wollen. Vielleicht liegt das im Menschen etwas drin, dass er etwas besitzen will, haben will, festhalten will. Und je mehr wir das können, was es auch immer sei, ich glaube, dass wir umso glücklicher, umso gelassener sind.
Jetzt sind wir beim Punkt, Herr Rute. Ich meine, wie kann es uns denn gelingen, Dinge loszulassen, so wie Sie sprechen und auch wie es in Ihrem Buch anklingt, Loslassen, Wege zur Gelassenheit, scheint ja Loslassen auch sowas wie ein Lebensprinzip zu sein. Also nur mal als Beispiel genannt, das Kind wird abgenabelt und damit tritt es in die Welt hinein. Die Mutter muss es loslassen, die Nabelschnur wird durchgeschnitten. Und sobald wir quasi gegen dieses Prinzip des, ja, der offenen Hand, des Loslassens verstoßen, ab da sind wir unfrei, unglücklich, mürrisch. Wie sind Sie darauf gekommen, dass das Loslassen quasi auch ein Lebensprinzip ist, Herr Rutten?
Ja, ich weiß gar nicht, das Buch habe ich vor einigen Jahren geschrieben. Es hat viele Auflagen inzwischen erreicht. Ich glaube, ich habe es am eigenen Leibe erlebt. Ich habe eine schreckliche Geschichte auch erlebt. Damals, da war ich, glaube ich, 55 Jahre alt. Ich hatte noch Tennis gespielt. Und plötzlich merkte ich merkte schon vorher, das wird irgendwo ein Ende haben. Die Knie machen das nicht mehr so mit. Tennis ist nicht unbedingt der allergesündeste Sport, gerade was Beine, Knie und so weiter angeht, weil man so stoppen muss und. Jedenfalls eines Tages, da kriech ich die Treppe hoch, ich war völlig fertig, ich habe geheult wie ein Schlosshund, du musst das aufgeben, du musst das Tennisspielen loslassen. Und ich habe gemerkt, an meinem Weinen, an meinem Heulen, wie schwer mir das gefallen ist. Und ich will ganz schnell ein zweites Beispiel erzählen. Das ist mir vor ein paar Wochen passiert. Ich schreibe, sitze am Computer, schreibe an irgendeiner Sache. Ein Schriftsteller, das ist auch so meine Sache. Ich schreibe also gerne, arbeite gerne am Computer. Und da sind mir 22 Seiten plötzlich völlig weggerutscht.
Oh je.
Ich kann Ihnen sagen, ich stand neben mir. 2 Tage. Meine Frau kannte mich nicht wieder. Die sagt, was ist mit dir los? Du bist sonst so ein fröhlicher, gelassener Typ. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass es ganz bestimmte Dinge gibt. Da habe ich 8 Tage dran gesessen, so an 22 Seiten, habe sehr gründlich, sehr genau formuliert. Und ich war, ja, ich sage das auch offen so, ein bisschen stolz darauf. Und auf einmal mit einem Klick, wie man so schön sagt, zack, sind 22 Seiten weg. Und ich habe dann einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe das gesichert und dann waren 22 Seiten weg. Und was aber unser Thema. Da habe ich gemerkt, diese 22 Seiten loszulassen, lächerliche 22 Seiten, an denen ich geklebt habe, an denen ich 8 Tage gearbeitet habe, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Und ich kann nur Gott danken und meiner Frau danken, dass sie mich sehr in den Arm genommen hat und getröstet hat und mir Hoffnung gemacht hat, du wirst die Seiten besser schreiben als vorher. Das habe ich nicht geglaubt, aber es ist so. Und das wollte ich also auch nur als zweites Beispiel sagen, wie schwer es jedem an seiner Stelle fällt, etwas loszulassen. Ich glaube auch, dass jeder andere Dinge hat, andere Gegenstände, Dinge, Menschen, Ehrgeiz, Eitelkeit, Eifersucht, das sind ja alles Dinge, die wir loslassen müssen. Und jeder hat seine Probleme, Gewohnheiten verschiedenster Art, die wir Vorurteile. Es gibt nichts, was es nicht gibt, was wir irgendwie loslassen müssen.
Warum führt denn die Fähigkeit, Dinge loslassen zu können, zu einem Mehr an Gelassenheit? Also so wie Sie sich jetzt gerade beschrieben haben, Herr Rutte, das Beispiel mit Ihren Büchern, Ihrem Garten, aber auch das Beispiel mit dem abgestürzten Textprogramm, mit den verlorenen 20 Seiten, heißt doch, Ihnen fällt es auch sehr schwer, Dinge loszulassen. Kann man jetzt sagen, Sie sind kein gelassener Mensch, weil Sie diese Dinge nicht loslassen können? Oder wie werde ich oder was macht mich fähiger? Ich sag's mal so, was macht mich fähiger, Dinge loszulassen und damit gelassener oder ein Mehr an Gelassenheit zu bekommen? Sie sprechen also sicher viel aus eigener Erfahrung.
Ja, ich mache überhaupt keinen Hehl daraus, denn wir unterhalten uns ja auch als Christen und da lege ich auch Wert drauf. Und das will ich jetzt auch nicht übertreiben, weil das auch völlig falsch wäre. Aber ich lebe aus Christus, ich lebe mit Gott. Nicht, ich brauche ihn dringend oder ich habe auch überlegt, wie würdest du das formulieren? Ich kann ohne ihn nicht leben, da käme eine falsche Abhängigkeit rein. aber auch ich will ohne ihn nicht leben. Das heißt, weil ich festgestellt habe, wenn er mein Leben in der Hand hat, dann geht es mir besser. Ich würde mich als weitgehend gelassenen, zufriedenen Menschen erleben. Aber bitte, ich habe gerade ein paar Beispiele gesagt. Und das passiert auch immer wieder, dass diese ein Stück Unzufriedenheit kommt, wenn einem was kaputt geht an Dingen, an denen man hängt oder irgendwas. Da wird das deutlich, dass wir immer wieder auch nicht völlig frei sind. Ich würde mich als einen völlig freien Menschen als solchen nicht bezeichnen. Aber durch das Gebet und die Kraft, die er mir schenkt, wenn ich morgens bete und auch loslassen kann, mich loslassen kann, ich habe Prostatakrebs, ich habe Hautkrebs, bin also auch von daher ein gefährdeter Mensch, ich lege es in seine Hände und kann gut damit leben, kann gut damit umgehen.
Also, aber es ist doch schwer.
Ja,
natürlich. Es ist doch schwer, einfach zu sagen, ich lege jetzt den Prostatakrebs in deine Hände.
Ja, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Und ich habe gemerkt, als ich 40 Bestrahlungen bekommen habe, ich habe keinen Vortrag sausen lassen. Ich habe nichts sausen, ich habe es gar nicht gemerkt. Weil ich, während ich da lag, schon mit anderen Dingen wieder beschäftigt war. Gott hat es mir geschenkt, da will ich jetzt nicht stolz drauf sein, sondern das ist ja wirklich auch ein Geschenk.
So eine Gnade,
ganz
ja.
Ruhig da zu liegen, diese Bestrahlungen, 40 Bestrahlungen, natürlich nicht an einem Tag, sondern immer wieder in Tagen über mich ergehen zu lassen und meinen Verpflichtungen, die ich so nebenbei hatte. Und da, ja, ich kann nur sagen, Herr, ich danke dir, dass ich das hingekriegt habe. Ich habe nichts gespürt. Manche sagen, du musst doch völlig kaputt sein. Nein, war ich nicht.
Herr Rute, wie hat Ihnen Gott geholfen, loszulassen?
Ja, ich kann es nur einfach sagen, in dem Augenblick, wissen Sie, wenn Sie Prostatakrebs haben, als das zum ersten Mal dann entdeckt wurde, dann kriegen Sie ja, dann überfällt Sie so eine, ja, Todesangst, Todesgedanken, Todesbefürchtungen. Das sind ja alles diese auch Dinge, die wir loslassen müssen. Die können uns ja auch verrückt machen. Es gibt sehr viele Leute, die ich in der Beratung habe, weil sie vorhin fragten, was muss man loslassen? Befürchtungen, Sorgen. Es gibt Leute, die leiten eine Sorgenfabrik, ja? Die sind so mit Sorgen angefüllt, wenn die einen 10, 15 weg sind, entdecken sie super schnell die 16., 17., 18. und sie machen sich kaputt oder haben Befürchtungen. Und das loszulassen, das ist eine Übungsfrage, eine Glaubensfrage, eine Gebetsfrage. Und es geht im Grunde nur millimeterweise, auch nicht zu glauben, wir beten einmal und der Herr, weg ist es alles. Oder auch Sie beten, Herr, nimm mir den Krebs weg. Nein, ich habe mir angewöhnt, nie mehr so meine Wünsche zu formulieren, sondern zu sagen, haben wir doch gelernt im Vaterunser, dein Wille geschehe. Herr, wie du das machst, das will ich aus deiner Hand nehmen, weil ich hätte es mir manchmal viel anders gedacht. Ich habe Wünsche, die sind ganz anders. Aber ich weiß, wenn ich meine Wünsche durchsetze, ist alles Mist, um es ganz platt zu sagen. weil, ja, das sind Wünsche von Reinhold Ruther, aber nicht von Gott. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Er übersieht alles, er weiß alles, was für mich auch in Ewigkeit besser ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe. Wir sind mitten im Gespräch mit Reinhold Ruthe. Er ist Ehetherapeut und Autor. Und wir sprechen über das Thema Loslassen, Wege zur Gelassenheit. Herr Ruthe, was sagt Christus zum Thema Loslassen, zum Thema Gelassenheit? Sind Sie da fündig geworden in der Schrift?
Ja, würde ich jetzt, es fällt mir jetzt schwer, sagen wir mal auf Anhieb jetzt einen Satz zu sagen, aber er spricht ja auch dauernd davon, dass wir uns ändern sollen. Und wenn wir an Dingen festhalten, dann wird eben deutlich, dass wir gebunden sind an diese Welt. Habt nicht lieb die Welt, das wäre so ein Wort. habt nicht lieb die Welt mit allem, was auch in dieser Welt ist. Wir sind aber Weltmenschen oder und sind gleichzeitig Wanderer zwischen diesen Welten hin zur Ewigkeit. Das heißt doch auf der einen Seite, wir leben voll hier, wir sind mit all den Dingen hier verbunden, gefesselt, gefangen genommen von Fernsehen, von tausend Dingen. Auch schon einen Fernsehapparat völlig loszulassen, würde mir wahrscheinlich schwerfallen, mache ich überhaupt keinen Hehl draus. Ich habe mich so dran, ja, gebunden, so dran gewöhnt, da wird es ja deutlich. Und da macht Jesus eben deutlich, habt nicht lieb diese Welt mit all den Dingen, die in dieser Welt sind. Wir leben ja drin und das ist schon eine Kunst und Kunst hängt mit Können zusammen. Wir können es lernen, wir können es einüben, wir können es betend lernen. Ich sehe keine andere Wahl, auch wenn ich mit Leuten in der Beratung arbeite, zu glauben, ich gebe denen jetzt einen tollen Tipp, einen guten Rat, Ratschläge sind Schläge, sondern die müssen wir einüben und jeder an seiner Stelle. Was fällt dir schwer? Was fällt mir schwer? Wo habe ich die größten Schwierigkeiten? Wie gesagt, und mit 83 erlebt man plötzlich, dass ich nicht loslassen kann. 22 lächerliche Seiten. Ich habe mich benommen wie ein kleines Kind, wie ein trotziges kleines Kind. So bin ich rumgelaufen. Da wird deutlich, dass wir immer wieder auch rückfällig werden und unser Herr ist mit uns barmherzig. Das gehört auch zu unserem Leben. Einfach wenn wir geänderte Menschen sind, mit einem Schlag ist alles weg. Das ist doch nicht wahr, sondern das braucht manchmal Zeit. Gottes Mühlen mahlen langsam, dafür aber trefflich fein. Das ist schon meine Überzeugung.
Jetzt klingelt hier ständig das Telefon. Herr Rute, fangen wir einfach an, die Hörerinnen und Hörer mal reinzunehmen. Ich begrüße jetzt als erste Hörerin aus München, Frau Breuer. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, hier ist Breuer. Vielen Dank für Ihren sehr interessanten Vortrag. Und ich kann das nur bestätigen, dass es sehr schwer ist, loszulassen. Und mir ist jetzt mal der Bibelspruch, der beschäftigt mich schon länger. Und zwar, was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel los sein. Kann man diesen Spruch nicht auch mal in der Richtung anwenden? Nicht, dass ich alles festhalte, sondern dass ich auf Erden lösen muss, damit ich im Himmel auch frei bin.
Ganz genau, das würde ich also genauso sehen. Nur wir können es nicht machen. Nicht wahr? Im Philipperbrief steht ein schönes Wort, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Erster Teil. Und dann kommt der zweite Teil. Gott ist, der das schafft, beides. Das Wollen und das Vollbringen. Für mich ein unwahrscheinlich guter, schöner, hilfreicher Text. Wir sind es nicht. Und ich glaube auch, je mehr wir uns auf ihn verlassen, an dieser Stelle gelingt uns das, was Sie jetzt gerade, Frau Breuer, angesprochen haben.
Ja.
Frau Breuer, ich danke für diesen Gedanken, den Sie eingebracht haben in unser Gespräch. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch herzlich. Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Breuer. Die nächste Hörerin erreicht uns aus Südtirol. Es ist Frau Christina. Grüß Sie Gott. Hallo, Frau Christina. Gut, dann ist die Frau Christina jetzt weg. Dann probieren wir es mit dem Herrn Steib. Herr Steib, grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe eine Einstellung. Ich denke immer so, die Vergangenheit lege ich in Gottes Barmherzigkeit. Die Gegenwart in seine Liebe. Und die Zukunft in seine Güte. Und wenn ich ehrlich bin, es heißt so schön, grenzenloses Gottvertrauen ist der Schwimmgürtel auf dem Strom des Lebens. Man muss dem Heilgott vertrauen und dann gibt es keine Probleme.
Ich finde es großartig. Ihren Namen habe ich nicht verstanden.
Der Herr Steib.
Wichtig, ja, finde ich ganz großartig. Ich darf mal als Psychologe und als Therapeut Folgendes dazu sagen. Ich stimme dem völlig zu, was Sie gesagt haben. Der Schwimmgürtel übrigens ein wunderbares Bild, im Leben zurechtzukommen. Nun gibt es aber leider Menschen, die kleben an der Vergangenheit, die denken dauernd rückwärts und die Vergangenheit läuft ihnen nach mit allen Problemen. Ich bin ein Mensch auch, der in der Gegenwart lebt. Ich habe mit der Vergangenheit wenig zu tun. Das ist aber auch anlagebedingt. Die einen kleben an der Vergangenheit, die anderen leben in der Gegenwart oder schauen nach vorne. Ich wundere mich immer wieder selber, dass ich mit 83 Jahren ständig nach vorne schaue und nicht nach hinten. Ich weiß, dass es stückweise anlagebedingt ist, aber Gott hat auch da seine Hand im Spiel, wenn er den einen so und den anderen anders hat werden lassen.
Ich sage Ihnen ein ewiges Vergeiß Gott. Ich bin auch nicht der Jüngste. Ich habe am 1. August meinen 80. Geburtstag gehabt. Aber ich muss ganz offen sagen, ich fühle mich mit diesen Gedanken, die ich da geäußert habe, am wohlsten.
Ja, nein, das kann ich auch voll. Ich würde das genauso sagen. Mein Einwand war nur aus der Beratung, dass es also diese oder jene gibt. Aber ich stimme dem zu, denn mir geht es genauso. Auch den Schwimmgürtel, den werde ich mir merken. Ein wunderbares Bild, wo man auch diesem oder jenem Menschen mithelfen kann, im Leben Oberwasser zu haben.
Herzlichen Dank, Herr Steib.
Bitte.
Und nachträglich noch alles Gute zu Ihrem runden Geburtstag. Der Schwimmgürtel, der uns trägt, das finde ich einen sehr schönen Gedanken vom Herrn Steib. Vielen Dank dafür. Herr Rute, jetzt haben Sie die Vergangenheit auch angesprochen, wir haben das Bild vom Schwimmgürtel gerade gehabt, aber diese Vergangenheit ist doch wie ein Bleiklotz, der uns manchmal runterzieht.
Richtig.
Jetzt wenn wir bei diesem Bild mit dem Schwimmgürtel bleiben und mit dem Bleiklotz, der uns runterzieht. Ich meine, wir drohen zu ertrinken. Das zieht uns runter. Warum können wir diesen Bleiklotz nicht abschnallen? Welche Faktoren hindern uns eigentlich daran, was loszulassen, wo ich doch aus Vernunftgründen bei klarem Nachdenken einsehe, das ist nicht gut. Ich hänge hier einer Vergangenheit nach, der Kas ist bissen, wie man manchmal in Bayern sagt, das ist vorbei. Was hindert uns daran, loszulassen, obwohl ich es besser weiß?
Ich glaube, dass wir so vorgehen müssen. Wir haben das beim Thema Loslassen insgesamt schon gesagt. Jeder Mensch, Millionen Menschen haben verschiedene Probleme mit dem Loslassen. Jeder an seiner Stelle. Wir haben eben dieses Bild von dem Bauern genommen. Es war der Einzige, der jetzt noch im Anblick dieser Riesenbagger auf seinem Acker steht, mit Tränen in den Augen. Er sieht sie näher kommen. Er muss weg, ist ganz klar. Er leidet fürchterlich. Er sagt, Heimat ist nicht bezahlbar. Verstehen Sie, da wird etwas deutlich. Der andere sagt, ich lebe aus der Vergangenheit, aus den Erinnerungen, aus den Dingen, die ich erlebt habe. Ich war in der Kriegsgefangenschaft mit 17 Jahren. Ich kann Ihnen nur Teile schildern. Die sind alle weg. Gott hat sie mir ja weggenommen. Ich nehme das auch aus Gottes Hand. Ich weiß aber auf der anderen Stelle auch, dass es eine Veranlagung ist. Der eine klebt mehr an manchen Dingen, wie auch aus der Vergangenheit. Und die Dinge sind wie ein Bleikloß, die ihn immer wieder runterziehen. Genauso wie der eine mit Depressionen stärker zu tun hat als ein anderer. Auch das ist anlagebedingt. So wird der eine immer stärker mehr runtergezogen als ein anderer, der Oberwasser hat, der oberhalb der Linie, einer gedachten Mittellinie schwimmt oder geht oder fährt oder lebt. Und der andere, der unterhalb dieser Linie lebt, der pessimistisch lebt, der mit Befürchtungen, wie viele Menschen habe ich mit Befürchtungen aller möglichen Art? Zwänge sind Befürchtungen. Wir haben in unseren Gemeinden überall Menschen mit Zwängen, die von Dingen nicht loskommen, die sie machen müssen, wo sie gezwungen sind, unser Thema, wo sie gefangen sind, wo sie angenagelt sind, wo sie geklemmt werden, manipuliert werden von innen, dies oder jenes tun zu müssen, weil sie sonst nicht frei sind. Und wir merken, wir sind immer wieder im Störbereich und eine Schraubendrehung weiter sind wir im krankhaften Bereich. Das gehört nun mal seit dem Sündenfall zu uns Menschen dazu.
Sie unterscheiden jetzt zwischen einem Störbereich und einem krankhaften Bereich. Jetzt krankhaft wäre jetzt ein Bereich, denke ich, für die Therapie. Wo aber ist dieser Störbereich, den Sie da gerade genannt haben?
Ja, der beginnt, also ich werde oft gefragt, ja Rute, wo geht das denn los? Ich will das einfach mal so sagen. So vier Dinge. Wenn ich groß, wo beginnt die Krankheit? Wird vielleicht noch eher deutlich. Wenn ich sehr große Probleme mit mir habe, erster Teil. Wenn ich sehr große Probleme mit anderen habe. Wenn ich sehr große Probleme im Leben habe und wenn ich sehr große Probleme mit dem lebendigen Gott habe, dann ist dringend Therapie angesagt. Im Zwischenbereich jetzt, im Störbereich, da sind ja genau diese vier Dinge auch schon angesprochen. Sie treten auf und wir müssen sehen, wie wir mit diesen Schwierigkeiten fertig werden. Der eine schafft's mit seinem Partner, mit einer Partnerin, mit einem guten Freund, mit dem Pfarrer, mit dem Priester, mit dem Seelsorger, damit fertig zu gehen. Der andere ist sehr introvertiert, nach innen gekehrt. Der braucht keinen zum Reden, der macht das mit sich selbst. Auch das ist ja anlagebedingt, auch wieder bei unserem Thema, dass viele Menschen diese Dinge mit sich abmachen, im Innern klären, aber oft darum mehr leiden als die, die das rauslassen, loslassen, mit den anderen darüber reden. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude ist doppelte Freude.
Also ist was dran an diesen Sinnsprüchen.
Ja.
Jetzt erreicht uns aus Staufen die Frau Dold. Grüße Gott, Frau Dold.
Guten Morgen. Ja, ich danke Ihnen für Ihren Vortrag. Ich stehe im Moment mitten in einer schweren Operation. Und es kam mir das Bild auf wieder, was ich schon mal jemand gesagt habe. Und ich muss es für mich anwenden, denn ich lasse sehr schwer los von manchen Dingen. Und das ist, als Petrus aufgefordert wurde, aus dem Boot zu steigen und übers Wasser zu Jesus zu gehen.
Ja.
Er darf nicht auf das Wasser sehen.
Ganz genau.
Das heißt nicht zurücksehen. Er muss auf Jesus sehen.
Richtig.
Denn wenn man hinunterschaut oder auf die Wellen schaut, auf das, was schwer ist, dann kommt man nicht los und man kann die Hand Jesu nicht sehen. Das ist mein Gedanke, den ich gerne einbringe.
Ja, kann ich Ihnen nur danken, das ist wunderbar. Nur, ich sage es auch wieder, es ist leichter gesagt, was Sie von dem Petrus sagen. Genau in dem Augenblick, als er auf das Wasser schaut, sackt er weg. Statt auf Jesus zu schauen, dann hätte er gehen können.
Ja.
Ist auch meine feste Überzeugung.
Ja.
Nur, und das müssen wir einüben. Es ist leichter gesagt als getan.
Das stimmt,
mit jedem, mit dem ich in der Beratung habe, überlegen, was kannst du machen? Ich habe das Patentrezept nicht. Das Bild, das Sie gesagt haben, auch das Glaubensbild, hervorragend. Nur, wie kann ich mir Hilfen geben, in ihm, aus ihm, durch ihm, dass es mir gelingt, dass ich nicht immer wieder auf das Wasser schaue oder auf die Not, auf die Schwierigkeiten, auf das, was mir den Kummer bereitet, statt auf ihn.
Frau Dold, vielen Dank für dieses starke Bild, das Sie in unsere Sendung mit eingebracht haben.
Ja.
Mir fällt persönlich dazu gerade ein, dass im Bischofsstab vom Erzbischof Reinhard Marx von München ist genau dieses Motiv eingearbeitet. Da sieht man eben auch den sinkenden Petrus, der die Hand zu Christus ausstreckt und eben im Blick auf Christus wird er wieder nach oben gezogen. Ich finde es auch ein starkes Bild, dass das ein Bischof in seinem Bischofsstab drin hat, damit er weiß, wo muss ich hinschauen, wo ist eigentlich meine Mitte, wo ist die Kraft.
Ja, genau.
Ich glaube, müssen wir selber uns immer an die eigene Nase fassen. Wir haben vorhin auch nochmal von der Vergangenheit gesprochen. Wir haben auch Schmerzen angesprochen. Jetzt ist es ja so, es fällt uns ja oft schwer, auch zu vergeben. Also wir wissen genau, wenn ich dem und dem vergeben würde, dann wäre vielleicht manches besser. Aber der hat mir so weh getan, das vergesse ich dir nie. Ist denn Vergebung Voraussetzung fürs Loslassen? Oder ist jetzt das Loslassen eine Voraussetzung für Vergebung?
Ja, ich glaube, dass beide Dinge eine Wechselwirkung haben. Das eine nicht ohne das andere, das ist meine Überzeugung. Ich habe auch viele Jahre gebraucht, um zu kapieren, dass Vergebung mit Loslassen zu tun hat. Nur wenn wir loslassen, haben wir richtig vergeben. Machen wir uns das an einem Bild klar. In der Eheberatung passiert immer wieder, eine Frau oder ein Mann sind fremdgegangen, was nicht in Ordnung ist. Und jetzt entsteht Wut, entsteht Enttäuschung, entsteht Bitterkeit, entsteht Hass, es entsteht Lieblosigkeit und so weiter und so weiter. Das ist menschlich verständlich. Und jetzt heißt es immer wieder auch, ja, wir müssen vergeben. Aber solange ich nicht vergeben habe, wird auch deutlich, klebe ich an diesem, bin ich gefangen genommen von diesem Fremdgehen meinetwegen. Ich beschäftige mich Tag und Nacht damit und lasse auch den Täter oder die Täterin nicht los. Ich bin immer damit beschäftigt. Der Amseln Grün, der hat mal ein wunderbares Wort gesagt, da geht es jetzt nicht um Ehe, sondern um einen anderen Menschen, der mir fürchterlich wehgetan hat. Schmeiß ihn aus deinem Herzen raus, hat er geschrieben. Und das ist genau richtig, indem ich ihn weggebe, loslasse und es meinem Herrn anbefehle, werde ich frei. Solange wie ich an dem anderen klebe, solange wie ich die Tat oder diese Geschichte immer wieder durchdekliniere, immer wieder damit beschäftigt bin, bin ich gefangen, bin ich gefesselt an diese Geschichte und ich bin nicht frei, auch für andere Dinge. Letztes Beispiel. Eine Frau sagte mir mal, das ist einige Jahre her, Herr Rute, ich habe erlebt, mein Mann hat Ehebruch begangen und seit der Zeit, weil ich das weiß, habe ich Migräne. Und sie sagte, solange ich dieses Vergehen meines Mannes nicht losgeworden bin, solange ich es nicht weggegeben habe, habe ich Migräne. Ich habe Gott gebeten, es ist schon besser geworden. Und sie sagt, ich weiß hundertprozentig, wenn ich vollkommen frei bin und der Herr hat es mir geschenkt, dass ich es völlig vergeben habe, Herr Rute, dann kann ich wieder mit meinem Mann schlafen. Jetzt kann ich es noch nicht, obwohl ich ihm weitgehend vergeben habe. Sehen Sie, da wird wieder deutlich, wie das auch ein Weg ist der Vergebung. Mit einem Schlag, das gibt es bei diesem oder jenem, das mit einem Schlag alles vergeben, vergessen, weg ist. Übrigens, vergessen können wir sowieso nicht. Das ist übrigens ein Irrtum, das habe ich gelernt als Kind. Wer vergibt, muss vergessen. Das ist Blödsinn. Das ist auch theologisch niemals gefragt, weil es das gar nicht gibt und nicht geht. Denn in meinem Kopf ist alles gespeichert. Auch, was ich vorhin sagte, meine Gefangenschaft. Wenn ich irgendwo mal daran tippe, dann sind die Dinge wieder da, sie sind nicht in meinem Gehirn gelöscht. Es sei denn, ich werde krank, das ist ein anderes Problem.
Was heißt eigentlich loslassen nicht? Also alles laufen lassen heißt es bestimmt nicht. Was heißt loslassen noch nicht?
Ja,
um da Missverständnissen vorzubeugen.
Ich glaube, da liegt ja das Wort Gelassenheit, hängt ja sehr stark damit zusammen. Gelassen werden wir, das hat einen ganz bestimmten Begriff, wir werden ruhig, wir sind im Gleichgewicht, im seelischen Gleichgewicht, nennen wir das alles mal so. Wir sind nicht gestresst, wir sind ohne Hektik. Warum? Weil uns der Ehrgeiz, weil uns ein bestimmtes, eine Arbeitssucht, andere Leute überrunden wollen, und so weiter und so weiter, nicht mehr so in Angriff nehmen, nicht mehr so gefangen nehmen, dass ich da wirklich ruhiger werde und gelassener werde. Und das hängt mit diesen beiden Dingen zusammen. Schaffet, dass ihr selig werdet, das ist mein Problem. Probier's. Aber das andere, dieser zweite Satz, Gott ist der, das schafft beides, der mir diese Gewissheit schenkt, du hast losgelassen du kannst loslassen, du kannst dieses oder jenes Ehrgeiz, was es auch immer ist, eine gewisse Eitelkeit, ein Stolz, ein Hochmut, irgendwo haben wir alle ein bisschen damit zu tun. Und je mehr wir es loslassen können, desto ruhiger, desto gelassener. Das spüre ich an mir und das spüre ich bei den Leuten, die ich in der Beratung gehabt habe, in der Therapie, die das sukzessive gelernt haben, manchmal nicht vollständig, aber etwas. Und sie sind genau in dem Maße gelassener, ruhiger, zufriedener geworden.
Was gibt's denn für Schritte, kleinste Schritte, die man tun kann, um ja loslassen zu lernen? Wo fange ich denn da an? Was wäre so ein guter Einstieg, dass ich mal hier ein kleines Schrittchen machen kann?
Ja, der erste Schritt ist mal die Einsicht. Nur, wir müssen uns darüber klar sein, Einsicht ist das schöne Wort, Einsicht ist der Weg zur Besserung. Völlig richtig. Nur sage ich als Therapeut, und ich bin kein Pessimist, die Einsicht ist nur der erste Schritt. Der Trinker, viele Trinker, um das nur als Beispiel zu sagen, haben Jahre vorher, bevor sie es aufgegeben haben, erkannt, es geht nicht so weiter. Der Raucher hat lange eingesehen, es geht nicht so weiter. Der untreue Ehemann, die untreue Ehefrau haben lange eingesehen, das darf ich nicht so weitermachen. Einsicht, aber es ist noch nichts passiert. Aber Einsicht ist der erste Schritt. Ich bin auf dem falschen Wege. Und jetzt geht es aber darum, um die Kraft, dass ich diesen Weg auch in der Blickrichtung einhalte. Jetzt wieder das Bild. Schau nicht auf die Probleme, die holen dich immer wieder ein, sondern schau auf ihn. Das ist die Blickrichtung, das ist die Gehrichtung, das ist die Bewegungsrichtung. Und nur dann, wenn ich es jetzt in kleinsten Schritten probiere, wobei es bei jedem anders ist, nur ein Beispiel wieder, der Perfektionist, wenn der zu mir kommt, ja, sagt er, Herr Rute, das muss alles anders werden. Wer sagt das? Der Perfektionist. Der will alles ändern. Und ich sage ihm, Vorsicht, Vorsicht, mein Herr, Sie sind ein Perfektionist, ein Radikalinski, der alles ändern will, das klingt sehr vornehm, das klingt sehr edel, das klingt sehr geistlich, aber es ist unbarmherzig gegen sich selbst, sondern der Teufel, der jubiliert, wenn er es nicht schafft, weil er alle Dinge gleichzeitig ändern will. Beginnen wir mit einer Sache. Wenn ich mir Silvester etwas vornehme, da habe ich viele Dummheiten gemacht in vergangenen Jahren, da wollte ich auch 4, 5 Sachen ändern. Ich bin angefangen mit einer Kleinigkeit. Und wenn ich die geschafft habe, dann sage ich am 10. Januar, Reinhold, ich bin stolz auf mich. Herr, ich bin stolz auf dich, dass du mir die Kraft gegeben hast, mit dieser Sache fertig zu werden. Verstehen Sie das?
Verstehe ich gut. Also ein erster Schritt ist die Einsicht. Und eine Hilfe bei diesem Schritt ist das Schauen auf Christus und sozusagen auch schon eine Vorgabe einer, Sie nannten das so schön, einer Bewegungsrichtung.
Genau. Dass ich in der Bewegungsrichtung bleibe, so wie ich mich wieder umdrehe, was die meisten tun. Denn schaue ich auf die Sünde, die macht ja auch Spaß. Schaue ich auf das, was nicht in Ordnung ist, da sitzt ja ein Reiz drin, da sitzt ja eine Verlockung drin, da sitzt ja die Fesselung drin. Bitte Adam und Eva, die haben das doch erlebt. Adam, was hast du gemacht? Nein, Herr, ich war das nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, 2 Schweinereien in einem Satz kriegt der Kerl hin. Eva, was hast du gemacht? Nein, Herr, ich war das nicht. Sondern die Schlange, dieses verfluchte Luder hat mich verführt. Jeder redet sich raus. Schon im Paradies eine Ursünde und die haben wir bis heute beibehalten.
Welche Vorbilder an Gelassenheit gibt's denn? Haben Sie welche Gelassenheitsvorbilder, Herr Rute?
Ja. Also einen, der mir sehr imponiert hat, ist der Viktor Frankl. Es ist ein Psychotherapeut, der den Satz gesagt hat, Gelassenheit kannst du eben nicht systematisch ansteuern, sondern Gelassenheit ist eine Beigabe, ist ein Geschenk, wenn du anderes systematisch Stück für Stück ruhen lässt, sein lässt, loslassen kannst. Das ist mir ein sehr gutes Vorbild, der auch das KZ durchgehalten hat, weil er an den Sinn des Lebens geglaubt hat, dass er noch gebraucht wird und hat Kraft empfangen. Wir, wenn wir an den lebendigen Gott glauben, dass er uns beisteht, ist das eine ähnliche Stärkung und immer wieder der Blick auf ihn und nicht auf die Sünde oder das, was uns fesselt, weil das ja einen bestimmten Reiz ausübt. Ein Magnetismus, könnte man sagen, liegt da drin, dass diese Dinge uns anziehen.
Jetzt gibt's ja Leute, die könnten sagen, okay, die geben jetzt, also die lassen los und schmeißen sozusagen all ihre Sorgen auf Christus.
Ja.
Und überlassen damit quasi alles Gott. Ist es nicht falsch? Können wir wirklich alles Gott überlassen?
Das schaffen die sowieso nicht. Das schaffen die sowieso
Aha.
nicht. Also, ich habe einen guten Freund auch, einer, der war sehr hektisch, aber der konnte den Satz sagen, alle 1. Petrus 5, 7, glaube ich, steht das Wort, alle eure Sorgen werft auf ihn. Aber er sagte einen sehr klugen Satz immer wieder, werfen muss man können. Und das ist das Problem. Wenn zu mir jemand kommt, der hat Sorgen, erste Frage, welche? Wo sitzen die? Seit wann haben sie die? Welchen Schweregrad haben sie? Warum können sie die nicht loslassen? Da sagt einer, ja, ich leite eine Firma wie Sie. Entschuldigen Sie bitte, da habe ich Verantwortung, da kann ich doch nicht einfach loslassen und so weiter, verstehen Sie? Und das ist gar nicht so einfach. Von daher muss einer, der eine Firma leitet, der kann nicht einfach alles loslassen und wegwerfen, sondern da müssen wir andere Gedanken besprechen, was er nicht loslassen kann. Vielleicht, dass er alles zehnfach untersucht und kontrolliert. Er ist vielleicht ein Kontrolleur und gibt viele Arbeiten, kann er nicht machen, weil er da gefesselt ist. Eine Möglichkeit. Oder er kann die Aufgaben, die er hat, nicht an andere abtreten, denn was er selber macht, macht er besser, macht er gründlicher, macht er genauer. Das kann er nicht, das will er einem anderen nicht geben. Verstehen Sie, da wird ja deutlich, wo ich mit dem Einzelnen jeden einzelnen Schritt besprechen muss, was er vor sich selbst, vor den anderen und vor dem lebendigen Gott tun muss, um diese Dinge kleiner zu machen, loszulassen, abzugeben oder ja, vielleicht nur stückweise loszulassen. Auch das, jede Hilfe ist eine Hilfe, gar keine Frage für mich.
Also, Sie erinnern uns einfach an die kleinen Schritte, nicht zu groß machen, sondern wirklich klein und peu à peu.
Die großen Schritte sind teuflisch, um es mal so zu sagen. Der Teufel ist ein Durcheinanderbringer. Der sagt natürlich, Junge, du musst nun mal ran, das muss alles anders werden bei dir. Und derjenige, der bricht zusammen und er jubelt und triumphiert, weil er uns aufs Glatteis geführt hat. Natürlich muss alles anders werden, aber in ihm, durch ihn und durch ihn und nicht aus eigener Kraft.
Herr Rute, haben Sie ein Gebet auf den Lippen für alle Leute, die nicht loslassen können, zum Schluss der Sendung?
Ja, das habe ich nicht. Wir probieren es, wir sagen es. Herr, du hast unser Gespräch gehört. Du hast die Leute gehört und gesehen und mitempfunden, was in ihnen vorgeht. Viele nehmen sich einiges vor, loszulassen, frei zu werden, abzugeben. Herr, nur du kannst uns völlig frei machen. Und du hast uns das gesagt, wer an dich glaubt, wer aus dir lebt, wer auf dich schaut auch, wird frei und freier. Herr, manchmal braucht es einen langen Weg. Herr, du bist geduldig mit uns, lass uns auch geduldig mit uns selber sein und mit dir gewisse Schritte gehen. Hab Dank, dass du uns nicht im Stich lässt und die kleinen Schritte segnest. Hab Lob und Dank, treuer Herr und Gott. Amen.
Amen. Herr Rute, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für uns und die Hörerinnen und Hörer genommen haben. Und Ihnen auch weiter alles Gute auf dem Weg zur Gelassenheit mit Ihren Büchern und den abgestürzten Dateien. Herzlichen Dank, Herr Rute.
Jawohl.
Behüt Sie Gott. Auf Wiederhören.
Ja, ebenfalls behüt Sie Gott.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie erst später zugeschaltet haben zu dieser Sendung und Sie in voller Länge hören möchten, Sie können sich eine Aufzeichnung dieser Sendung bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Das geht auf zwei Weisen, entweder übers Internet, unsere Website www.horeb.org oder telefonisch 0700 75 25 75 20. Wenn Sie das Buch bestellen möchten von Herrn Rute, Loslassen, Wege zur Gelassenheit. Ja, Verlag und Kontaktdaten und wo Sie das Buch beziehen können, sind beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt. Diese Informationen bekommen Sie, wie schon gesagt, auch unter www.horeb.org oder beim Hörerservice 0700 75 25 75 25. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.